Diese Folge wird euch präsentiert von Legal Tribune Online, kurz LTO. Klick jetzt auf lto.de/registrieren kostenlos dein persönliches Profil an und sieh sofort, welche Jobs und Arbeitgeber wirklich zu dir passen. Mit Job Alert und One-Click-Bewerbung. Zudem erstellt LTO für dich eine PDF-Bewerbung, sodass du Zeit und Mühe sparst. Schau jetzt vorbei auf lto.de/registrieren. Vielen Dank für die Unterstützung an LTO. Und hier für euch nochmal die URL lto.de/registrieren. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Heute sind wir wieder unterwegs im öffentlichen Recht und zwar etwas genauer beim öffentlich-rechtlichen Vertrag. Den haben wir uns in der letzten Folge mal im Überblick angeschaut, haben uns also auch nochmal so ein bisschen abstrakter reinversetzt in die Lage der Behörde. Wie kann sie handeln? Wie kann die Verwaltung generell handeln? Also einmal natürlich mit dem Verwaltungsakt, das was wohl die meisten kennen und die meisten wohl auch am Anfang des Studiums intensiver lernen. Der öffentlich-rechtliche Vertrag bleibt immer so ein bisschen hinten an, ist aber trotzdem sehr wichtig fürs Examen, sowohl fürs erste als auch fürs zweite. Muss man natürlich können. Und deswegen haben wir uns dem jetzt mal angenommen, auch weil ich das immer in den Lehrbüchern immer sehr sporadisch behandelt fand und auch nicht gut erklärt. Deswegen versuchen wir uns jetzt mal die Mühe zu machen, den möglichst einfach und möglichst in dem Umfang zu erklären, der ja auch für die Klausur wichtig ist. Wir haben in der letzten Folge uns im Überblick klar gemacht, was ist eigentlich der öffentliche rechtliche Vertrag. Ne? Wir hatten gesagt, ja, wenn die Behörde eben auf Augenhöhe zum Bürger handeln möchte, hat sie die Möglichkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrags und nicht des Verwaltungsaktes. In der heutigen Folge schauen wir uns jetzt den Vergleichsvertrag an. Ja, viele haben den schon mal gehört, viele wissen vielleicht, wo der steht, aber was der genau ist, welche Voraussetzungen daran zu knüpfen sind und wie der in der Klausur zu behandeln ist, wo hier die Schwerpunkte liegen, das kriegt man meistens nicht so wirklich mit und deswegen behandeln wir das heute. Der ist geregelt in § 55 in Verbindung mit § 59 Absatz 2 Nummer 3. Warum ist der § 59 mitzitiert? Das werde ich später noch erklären. Bevor wir jetzt aber mit dem Thema einsteigen, zum Jahresende, wie immer noch ein paar Hausmitteilungen, die wir machen möchten, einfach um euch auf den neuesten Stand zu bringen, wo wir gerade uns mit dem Podcast befinden. Wir befinden uns jetzt natürlich vor dem Jahr 2024. Da ist einiges geplant. Wir sind in dem Jahr 2023 sehr, sehr viel gewachsen und das freut uns sehr. Deswegen haben wir auch noch natürlich höhere Ansprüche an uns, weil wir auch mehr Leute erreichen und deswegen möchten wir die Qualität auch nach wie vor immer verbessern. Deswegen haben wir uns für Zivilrecht und für Strafrecht Folgendes überlegt. Wir möchten dort einfach mehr Zeit investieren. Also vorher waren das immer so 15 Minuten Folgen eigentlich. Und da habe ich gemerkt, ja, aus didaktischen Gründen ist es oft auch besser, mal ein Thema im Zusammenhang zu einem anderen Thema zu erklären. Gerade im Zivilrecht ist das Theresa und mir aufgefallen, dass wir dort nur sehr bruchstückhaft irgendwie was erklären können, wenn wir uns an diese 15 Minuten halten. Deswegen werden die Folgen im Zivilrecht und im Strafrecht, im öffentlichen Recht war das ja eh immer so, bis zu 30 Minuten jetzt in Zukunft gehen. Das ist einerseits natürlich für euch besser, weil ihr in einer Folge mehr Wissen bekommt, aber wir können es didaktisch auch besser aufarbeiten. Das heißt, wir können es euch besser erklären, wenn die Folge eben nicht zwanghaft 15 Minuten geht. Deswegen, das haben wir uns gesetzt als Anspruch an uns selber und wir werden auch über Spotify insbesondere Playlists erstellen. Das wurde sich sehr häufig gewünscht, dass ihr einfach auf Spotify dann die Playlists durchklicken könnt. Zum Beispiel jetzt zum Thema öffentlichen Recht. Dann werden wir Kapitelmarken einfügen und sehr viel mehr mit den Shownotes arbeiten, also indem wir nochmal auf bestimmte Aufsätze verweisen, vielleicht auf bestimmte Paragraphen, auf bestimmte Kommentare und so weiter, dass ihr damit auch noch ein bisschen mehr arbeiten könnt, weil wir merken immer mehr, dass ihr mit diesen Folgen auch wirklich euch aufs Examen vorbereitet und da möchten wir natürlich maximal gute Qualität liefern, deswegen helfen wir euch da auch noch in den Shownotes. Ja, was gibt es noch zu sagen? Die Folgenstruktur von der Folge selbst wird sich etwas ändern. Das werden wir ein bisschen systematischer gestalten. Also wir werden geordneter am Anfang wiederholen, am Ende nochmal eine Abschlusszusammenfassung bringen. Einfach, dass das eine kleine halbestündige Vorlesung ist, die ihr euch anhören könnt. Und ja, auch wie gesagt, unserem Qualitätsanspruch ja, so ein bisschen angemessen. Ja, also starten wir jetzt mit dem Vergleichsvertrag. Genug der Hausmitteilungen. Also, heutiges Thema, wie gesagt, der Vergleichsvertrag ist geregelt in § 55 VW-VfG in Verbindung mit § 59 Absatz 2 Nummer 3 VW-VfG. Wie man es immer macht, müssen wir uns natürlich den jetzt zuerst mal durchlesen. Was sagt jetzt der § 55? Der § 55 sagt zum Vergleichsvertrag, ein öffentlich-rechtlich Vertrag im Sinne des § 54 Satz 2, durch den eine bei verständiger Würdigung des Sachverhalts oder der Rechtslage bestehende Ungewissheit durch gegenseitiges Nachgeben beseitigt wird, in Klammern Vergleich, kann geschlossen werden, wenn die Behörde den Abschluss des Vergleichs zur Beseitigung der Ungewissheit nach pflichtgemäßem Ermessen für zweckmäßig hält. Da sind jetzt schon sehr viele Voraussetzungen drin, die wir am Ende der Folge nochmal nach und nach durchgehen und uns ein kleines Aufbauschema erarbeiten. Jetzt müssen wir aber natürlich erstmal diesen Vertrag verstehen. Was ist das überhaupt? Da kann man sich vielleicht von dem Sinn und Zweck nähern. Das ist natürlich immer eine Möglichkeit, wie wir uns diese Frage, warum gibt es etwas oder was ist etwas, ein bisschen näher erschließen können. Die Frage nach dem, warum gibt es den Vergleichsvertrag, wird eigentlich schon im § 55 beantwortet. Und zwar, es sollen Ungewissheiten durch gegenseitiges Nachgeben beseitigt werden. Also die Behörde ist sich bei einem Sachverhalt unsicher. Das kann sein, weil die höchstrichterliche Rechtsprechung durcheinander ist oder gemischt. Also man ist sich als Behörde nicht sicher. Ein gutes Beispiel von Professor Dr. Martini im Verwaltungsprozessrecht und allgemeines Verwaltungsrecht ist folgendes. Er sagt, beispielsweise liegt ein Vergleichsvertrag vor, wenn der Bürger Leistungsansprüche, zum Beispiel BAföG-Leistungen, gegen eine Behörde geltend macht, die Behörde aber davon ausgeht, dass sie diese Ansprüche bereits erfüllt hat und sich der Sachverhalt nicht mehr aufklären lässt. Also die Behörde denkt, hey, haben wir das nicht bezahlt? Ah, wir können es irgendwie nicht mehr belegen. Wir wissen es einfach nicht mehr. Der Sachverhalt kann nicht mehr aufgeklärt werden. Und jetzt statt den Konflikt von den Verwaltungsgerichten auszutragen, kann man jetzt eben diesen Vergleichsvertrag als einvernehmliche Lösung herstellen. Also es geht, wie gesagt, darum, Ungewissheiten zu beseitigen, indem man gegenseitig aufeinander zugeht, weil beide Seiten sehen, irgendwie ist das hier unsicher, ich will nicht vors Verwaltungsgericht. So, kann man erstmal grob sagen, dass das ein Vergleichsvertrag ist. Es geht aber auch, und das ist jetzt besonders wichtig für die Referendarinnen und Referendare unter euch, es geht natürlich, es gibt auch die Möglichkeit, diesen Vergleichsvertrag erst im gerichtlichen Verfahren zu schließen, als sogenannten Prozessvergleich. Und wichtig bei diesem Prozessvergleich ist, dass man merkt, das wird man dann im Referendariat vertieft machen, dass ein sogenannter Prozessvergleich eine Doppelnatur hat. Doppelnatur ist deshalb eine Doppelnatur, weil dieser Prozessvergleich zum einen eine Verfahrenshandlung ist im Prozess und zum anderen eben ein klassischer öffentlich-rechtlicher Vergleichsvertrag nach § 55 VW-VfG. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir uns diesen Paragraphen durchlesen, da könnte man denken, dass da sehr viel Spielraum ist. Ne? Ungewissheiten, die Behörde ist sich irgendwie unsicher und will daraufhin dann Vergleichsvertrag schließen. Das kann die Behörde natürlich nicht vorbehaltlos. Ne? Das müssen wir auf jeden Fall sehen. Weil sie soll sich ja nicht gerade die Sachverhaltsermittlung erleichtern, indem sie sagt, ach komm, das können wir eh nicht mehr ermitteln. Ne? Obwohl sie gar nicht richtig ermittelt hat. Einfach nur, um sich es leichter zu machen. Das geht natürlich nicht. Und dafür ist dieser Passus im § 55 enthalten, sie muss den Abschluss des Vergleichs nach pflichtgemäßem Ermessen für zweckmäßig halten. Das muss sie dann natürlich auch darlegen. Also das verhindert so ein bisschen, dass man vorbehaltlos einfach Vergleichsverträge schließt, weil es einfacher ist. Aber um jetzt den Vergleichsvertrag nochmal ins System einzuordnen, ne, wir wollen uns immer fragen, ja, wo ist das im System jetzt vorhanden? Dieser Vergleichsvertrag kann sowohl subordinationsrechtlich oder koordinationsrechtlich sein. Wir wissen, es gibt zwei Arten von öffentlich-rechtlichen Verträgen. Das ist einmal der subordinationsrechtliche Vertrag und einmal der koordinationsrechtliche Vertrag. Was war hier nochmal der Unterschied? Ein subordinationsrechtlicher Vertrag liegt beim klassischen über-untergeordneten Verhältnis vor. Ne? Wir kennen die Subordinationstheorie, also die Eröffnung des Verwaltungsrechtswegs über ein über- und untergeordneten Verhältnis. Und hier ist die Situation genauso, also vertikal, ne? Also von oben nach unten. Wenn sich also die Behörde in einem übergeordneten Verhältnis im Rahmen dieses Vertrags befindet, also klassischerweise zum Bürger. Dann ist es ein subordinationsrechtlicher Vertrag. Ein koordinationsrechtlicher Vertrag wird zum Beispiel zwischen zwei Verwaltungsträgern geschlossen, wenn man sich also auf gleicher Ebene, also horizontal trifft. Die sind natürlich für die Klausur seltener. Gehen wir jetzt mal von einem subordinationsrechtlichen Vertrag aus. Und da gibt es jetzt die Möglichkeit, die es im Übrigen auch beim koordinationsrechtlichen Vertrag gibt, zwischen dem Vergleichsvertrag und dem Austauschvertrag. Den Austauschvertrag machen wir in der nächsten Folge. In der heutigen Folge sind wir, wie gesagt, beim Vergleichsvertrag. Was das ist, haben wir uns schon erarbeitet. Es gibt aber natürlich noch ganz viel weitere subordinationsrechtliche Verträge. Wir wissen, das haben wir auch in der letzten Folge gesagt, dass dieser Paragraph 54 fortfolgende ist kein Numerus Clausus für die Arten der öffentlich-rechtlichen Verträge. Das heißt, es kann auch andere öffentlich-rechtlichen Verträge geben als den Austausch und den Vergleichsvertrag. Aber befinden wir uns im Vergleichsvertrag? Da fragen wir uns natürlich, ja, was gibt es jetzt da für Voraussetzungen? Für die Klausur ganz wichtig. Wir haben jetzt eingeordnet, was ist das? Wir wissen und verstehen jetzt, dass es auf gewissen Ungewissenheiten beruht und dass man irgendwie gegenseitig nachgeben muss. Und wir haben auch ein Beispiel mit diesem BAföG gehabt. Was muss ich jetzt hier prüfen? Prüfungspunkt 1 ist, es besteht eine Ungewissheit bezüglich tatsächlicher Umstände oder rechtlicher Gesichtspunkte. Zweitens, die Ungewissheit kann nicht oder nicht ohne erheblichen Aufwand beseitigt werden. Und drittens, beide Vertragspartner machen gewisse Zugeständnisse. Das ist eben dieses gegenseitige Nachgeben. Das sind also die Voraussetzungen des Vergleichsvertrags. Wenn die erfüllt sind, handelt es sich um einen klassischen Vergleichsvertrag nach § 55 VW VfG. Warum habe ich jetzt noch § 59 mit zitiert? Den deshalb, weil der zumeist der Schwerpunkt ist in der Klausur. Denn es geht um Nichtigkeitsgründe, die natürlich auftreten können und den öffentlich-rechtlichen Vertrag nichtig machen. Lesen wir uns zunächst mal § 59 Absatz 1 durch. Hier heißt es: Ein öffentlich-rechtlicher Vertrag ist nichtig, wenn sich die Nichtigkeit aus der entsprechenden Anwendung von Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs ergibt. Wir wissen ja durch § 62 VW VfG, dass die BGB-Vorschriften auch hier im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages Anwendung finden. Und so auch nochmal extra geregelt in § 59 Absatz 1. Hier sind eben Nichtigkeitsgründe aus dem BGB anzuführen. Also wenn ein Paragraf aus dem BGB vorliegt, der zur Nichtigkeit eines Vertrages führt, dann findet er eben auch hier im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages Anwendung. Welche Paragraphen können das jetzt sein? Natürlich können das ganz viele sein aus dem BGB. Aber ich nenne euch jetzt mal zwei, die besonders relevant sind und in den Klausuren am häufigsten vorkommen. Das kann zum Beispiel § 134 BGB sein, also der Verstoß gegen ein gesetzliches Verbot. Aber natürlich auch § 138 Absatz 1 und Absatz 2, also die Sittenwidrigkeit und den Wucher. Hierzu, wenn ihr zur Sittenwidrigkeit, Wucher und zum gesetzlichen Verbot etwas genauer nachhören wollt, könnt ihr gerne unsere Zivilrechtsfolgen aus den letzten Wochen hören. Da machen wir nämlich die ganzen Nichtigkeitsgründe. Da können wir also schön drauf verweisen und hier die Folgen miteinander verknüpfen. Jetzt hier aber nochmal die Hauptanwendungsfälle im Rahmen des öffentlich-rechtlichen Vertrages. § 134 und wie gesagt 138. Was kommt da am häufigsten vor? Da kommt eigentlich in der Regel in der Klausur vor, Missbrauch einer wirtschaftlichen Machtstellung oder einer sonstigen Überlegenheit des einen oder anderen Vertragsteils. Insbesondere kommt häufig vor, dass zwischen Leistung und Gegenleistung ein auffälliges Missverhältnis besteht. Wenn vielleicht irgendwie die Behörde den Bürger ein bisschen unter Druck setzt, dann könnte § 138 Absatz 2 vorliegen. Da gebe ich euch jetzt aus der Rechtsprechung, und zwar aus dem Urteil, was ihr nachlesen könnt, bei BGHZ 51142, ein Schlagwort an die Hand, das ihr immer nehmen könnt, um zu überprüfen, ob jetzt § 138 Absatz 2 hier vorliegt. Und zwar geht es um den sogenannten Stempel der Verwerflichkeit. Wurde jetzt dem Vertrag der sogenannte Stempel der Verwerflichkeit aufgedrückt? Ja. Erstmal ein Schlagwort, was man sich gut merken kann. Kann man vielleicht auch schon ein bisschen frei mit argumentieren. Aber hier nochmal eine genauere Definition. Was ist jetzt der Stempel der Verwerflichkeit? Dies liegt dann vor, wenn Ansprüche unwillkürlich hochgeschraubt werden, um unverhältnismäßige Zugeständnisse der Gegenseite zu erreichen. Dann liegt der sogenannte Stempel der Verwerflichkeit vor. Es würde ich jetzt mal nach meinem Gefühl sagen, klassischerweise dann der Fall, wenn die Behörde ihre Behördenstellung irgendwie gegenüber dem Bürger missbraucht und, ja, ich sag jetzt mal, ihre Macht ausnutzt, so wie es ja auch in § 138 genannt ist, also die Machtstellung missbraucht. Damit habt ihr die Klassikerfälle von § 59 Absatz 1 abgehakt. Natürlich müsst ihr dann immer noch, wenn wirklich das mal in der Klausur vorkommt, nochmal im BGB die einzelnen Nichtigkeitsvorschriften im Kopf durchgehen, ob da noch irgendwas anderes passt. Aber in der Regel wird es sittenwidrig, Wucher oder das gesetzliche Verbot sein. Ja, natürlich sind auch weitere Vorschriften aus dem BGB Anwendung. Ist immer ein bisschen nervig im öffentlichen Recht. Man denkt sich, ah geil, öffentliches Recht. Dann muss ich aber trotzdem BGB prüfen. Jedenfalls war es bei mir immer so. Und da muss man natürlich darauf achten, dass ein Vergleichsvertrag auch noch angefochten werden kann. Und zwar nach § 116 fortfolgende BGB. Und hier bitte nicht vergessen, wenn ihr eine Anfechtung prüft, was ja dann nach dem BGB erfolgt, dann müsst ihr immer die Übergangsnorm zitieren, ne? Und zwar § 52 Satz 2 VWVFG. Hier heißt es eben, dass die Vorschriften des bürgerlichen Gesetzbuchs entsprechend angewendet werden. Das heißt, als kurzes Zwischenfazit, ne, wir wissen, aha, wir sind im subordinationsrechtlichen Vergleichsvertrag nach § 55 in Verbindung mit § 59. Und jetzt haben wir eben gesagt, es gibt verschiedene Voraussetzungen. Das sind einmal, es besteht eine Ungewissheit bezüglich tatsächlicher Umstände oder rechtlicher Gesichtspunkte. Die Ungewissheit kann nicht oder nicht ohne erheblichen Aufwand beseitigt werden. Und drittens, beide Vertragspartner machen gewisse Zugeständnisse. Wir wissen auch, dass man auf die Nichtigkeitsgründe nach dem BGB achten muss. Diese sind präzisiert in § 59 Absatz 1 in Verbindung mit dann den BGB-Vorschriften, also 134 oder 138 zum Beispiel. Und jetzt kommt der Großteil. Ihr habt gedacht, ah gut, wir sind fast fertig. Nee, ist nicht so. Denn in der Klausur kommt jetzt immer die Inzidentprüfung, weil ihr ja nur die Zulässigkeit des öffentlich-rechtlichen Vertrages geprüft habt. Ob der jetzt materiell rechtmäßig ist oder nicht, das prüft ihr jetzt, oder ich sag mal in der Regel dann, wenn ihr zu diesem Punkt kommt, und zwar zu § 59 Absatz 2. Hier gibt es ein paar Nummern, die speziellere Nichtigkeitsgründe aufführen. Das heißt, § 59 Absatz 1 wird um speziellere Nichtigkeitsgründe erweitert. Und hier spielt insbesondere die Nummer 3 eine Rolle. Die lese ich euch jetzt mal kurz vor. Hier heißt es, ein Vertrag im Sinne von § 54 Absatz 2 ist ferner nichtig, wenn die Voraussetzungen zum Abschluss eines Vergleichsvertrages nicht vorlagen. Das haben wir ja schon geprüft, ne? Und ein Verwaltungsakt mit entsprechendem Inhalt nicht nur wegen eines Verfahrens- oder Formfehlers im Sinne des § 46 rechtswidrig wäre. Das heißt, wir schauen jetzt in einer Inzidentprüfung, dass dieser Vertrag, der hier ja zustande gekommen ist, dass das ein Verwaltungsakt wäre. Das stellen wir uns jetzt vor. Und dann prüfen wir das. Dann prüfen wir, wäre diese Einigung als Verwaltungsakt rechtmäßig. Und jetzt geht's ab. Also indem ihr dann alle Sachen prüft, die ihr sonst auch kennt. Also kann ja auch sich im Rahmen des Baurechts bewegen. Dann geht ihr ab im Baurecht. § 30, 34 Baugesetzbuch, 35 Baugesetzbuch und so weiter. Das heißt, man sieht auch, der öffentlich-rechtliche Vertrag ist in der Klausur nur das Einstiegstor. Wenn also der öffentlich-rechtliche Vertrag kommt, will man in der Regel von euch nur, dass ihr wisst, wie man die Zulässigkeit eines öffentlich-rechtlichen Vertrages prüft. Das materielle Recht kann dann Fachrecht sein. Baurecht, Umweltrecht, Abgabenrecht und so weiter. Kann ganz unterschiedliche Formen haben. Deswegen vielleicht auch als Tipp, müsst ihr hier nicht irgendwelche spezielle Rechtsprechung, was ihr ja in der Regel sowieso nicht braucht, aber hier besonders nicht, spezielle Rechtsprechung zu den verschiedenen öffentlich-rechtlichen Verträgen. Ich würde euch empfehlen, für die Klausur das nur als Einstiegstor zu nutzen. Ihr müsst wissen, ja, wie prüfe ich die Zulässigkeit zum Beispiel eines Vergleichsvertrages, was ist das überhaupt, und dann über die Nummer 3 loslegen im Fachrecht. Seht ihr auch daran, wenn ihr euch den Vergleichsvertrag anschaut, in den verschiedenen Lehrbüchern oder in Kommentaren, zum Beispiel Stelkens Bonk Sachs, auch in dem Lehrbuch von Professor Martini, was ich vorhin zitiert habe, da seht ihr, dass der Vergleichsvertrag ein super kleines Feld einnimmt. Also es ist da gar nicht so breit beschrieben. Es ist meistens 1-2 Seiten zum öffentlich-rechtlichen Vertrag. Das zeigt euch auch, das hat nicht so eine Relevanz wie der Verwaltungsakt. Der Verwaltungsakt, da kann viel passieren. Also da müsst ihr die einzelnen Merkmale kennen, also Behörde, Regelungswirkung und so weiter. Ihr müsst wissen, was eine Allgemeinverfügung ist. Einzelfall, konkret, generell, individuell, was auch immer. Da muss man viel für lernen, aber im öffentlich-rechtlichen Vertrag muss man eigentlich nur die Systematik verstehen und praktisch sich die Normen angucken und einfach mal einmal begreifen, wie ich die einzelnen verschiedenen Verträge prüfe und sich gerne mal so ein Schema erstellen, dass man weiß, aha, ich befinde mich jetzt gerade im subordinationsrechtlichen Vergleichsvertrag oder im subordinationsrechtlichen Austauschvertrag oder im koordinationsrechtlichen Vergleichsvertrag. Geht natürlich auch. Das ist also wichtig, dass ihr das unterscheiden könnt. Ansonsten kann ich euch nur noch viel Glück für die nächsten Klausuren wünschen. In